Es gibt Themen und Bücher, die drücken in uns ganz bestimmte Knöpfe. Und genau so scheint es auch dem Buchclub von den Leserinnen gegangen zu sein. Wir wählen unsere Bücher allerdings demokratisch und gemeinsam und die Wahl fiel auf Mütter, die gehen von Begonia Gomez Urzaiz. Ein Überraschungserfolg in Spanien, dem wir uns da gewidmet haben, in dem es darum geht, warum Väter Familien verlassen dürfen, aber Mütter auf keinen Fall. Und was für Mütter sind das eigentlich, die ihre Kinder verlassen? Wir waren eine sehr kleine Runde und dann war das Thema auch noch so edgy. Es war trotzdem ein spannender Austausch. Hör mal rein. Die Leserinnen, der Podcast über feministische Bücher mit Christina Häusler. Der Buchclub hat sich wieder zusammengefunden nach einer gemeinsamen Lektüre. Diesmal haben wir gelesen von Begonia Gomez Urzai. Und ich hoffe, ich habe es gut ausgesprochen. Ich habe es extra recherchiert. Mütter, die gehen. Das Buch ist 2024 im Aufbau Verlag erschienen. In der Originalausgabe von 2022 heißt das Buch Las Abandonadoras, die Verlassenden. Die Übersetzung ist von Christiane Quandt. Sie ist eine Übersetzerin aus dem Spanischen und Portugiesischen und auch selbst Autorin. Sie schreibt Lyrik. Ihr Buch heißt Auf dem Zauberberg ist kein Platz für alle. Begonia Gomez Urzai ist Jahrgang 1980. Sie ist Journalistin und Autorin, Kolumnistin für die La Vanguardia. Das ist eine Tageszeitung aus Barcelona, die in Spanisch und Katalanisch erscheint. Und sie ist die meistverkaufte Zeitung Kataloniens, habe ich extra recherchiert für euch. Sie schreibt auch für El País, das kennt man auf jeden Fall aus der Presseschau. Für die Vogue, für die Vanity Fair. Sie unterrichtet auch journalistisches Schreiben. Und Mütter, die gehen, ist ihr erstes Buch und war ein Überraschungserfolg in Spanien. Inzwischen ist es in 10 Sprachen übersetzt worden. Und ich möchte euch nicht vorenthalten, wie das Buch im Englischen heißt. Da hat es mich fast vom Stuhl gehauen. The Abandoners on Mothers and Monsters. Also die Verlassenen über Mütter und Monster. Naja, also ich bin mir sicher, das Buch verkauft sich so hervorragend. Und es wurde beschrieben als eine persönliche Reise durch die Mutterschaft, Schuld und Schaffenskraft. Noch ein kurzer Einstieg zum Buch. Es ist für mich ein Mix aus historischen Beispielen von historischen berühmten Müttern, die ihre Kinder verlassen haben. Es geht aber auch um persönliche Erfahrungen, um popkulturelles Erleben von Mutterschaft und Kinder verlassen, würde ich sagen. Und es fängt an mit der Frage, welche Mutter verlässt ihr Kind? Ich habe gerade eben die Podcast-Folge von Verbittert Talentlos fertig gelesen mit Anne Waag zum kritischen Muttertag, zum Happy Fucking Mother's Day. Und darin erzählt Anne, dass sie gerade in Afrika war, wo übrigens der Fakt, dass auch Mütter ihre Familien verlassen, deutlich weniger skandalös ist als bei uns in Europa. Das passiert einfach. Es geht mal vielleicht ein Vater aus der Familie, dann kümmert sich die Mutter. Es kann aber auch sein, dass die Mutter geht und der Vater sich kümmert. Das fand ich sehr interessant. Da musste ich gleich an unser Buch denken und daran, worüber wir diesmal sprechen. Und auch in der Vorbereitung dachte ich viel über die Folge mit Saskia Beiler nach. Das ist die letzte Folge von Die Leserinnen, wo es um Kunst und Mutterschaft ging und wo auch im Gespräch ganz klar wurde, wenn man ein künstlerisches Leben führen will, ist es absolut hinderlich, A, Frau zu sein, B, noch schlimmer, Mutter zu sein. Und ein bisschen ist das auch der Einstieg in diese historischen Figuren, über die sie schreibt, die sie recherchiert hat, immer mit ein bisschen mit diesem Schauer, der einem über den Rücken läuft. Sie erzählt, wie sie als Kind solche Geschichten verschlungen hat und mit Gruseln gelesen hat und sich dafür interessiert hat, mit einem gewissen Voyeurismus. Was ist denn da los? Was ist denn da kaputt bei dieser Mutter? Denn grundsätzlich ist das ja eine Entscheidung, die uns absolut radikal erscheint. Dabei gibt es ja auf vielen Ebenen Entscheidungen für Kinder, für ein Kind, gegen ein Kind. Entscheidungen fallen manchmal früher, aber diese Geschichten, die sie erzählt, das sind alles Frauen, die Kinder bekommen haben und die vielleicht auch durch eine Ehe und ein Kind in eine vermeintliche Freiheit, in ein freies Leben gehen wollten. Zumindest war das mein erster Eindruck. Ein Leben außerhalb des Elternhauses. Und trotzdem die Frage, warum um Himmels Willen verlässt man sein Kind? Ich habe noch eine Lesestelle zum Einstieg dabei, die uns ein bisschen in dieses Buch rein begleitet. Seite 22. In dem Moment, in dem wir auf der Bedürfnispyramide eine Stufe höher steigen, wird das Ganze moralisch etwas unscharf. Alle sind sich wohl einig, wenn Kinder verlassen werden, um sie nicht der völligen Armut auszusetzen oder wenn die Mutter sich in einem anderen Land den Lebensunterhalt verdienen muss. Aber ein Kind verlassen, um einer schlimmen Ehe zu entkommen? Was bedeutet denn schlimm? Gab es körperliche Gewalt? Fragt der Moralapostel, den wir in uns tragen. Ein Kind zu verlassen, um die eigene Sexualität nicht länger unterdrücken zu müssen, wie in Salz und sein Preis? Auf die individuelle Kinderbetreuung verzichten und sie zur kollektiven Aufgabe machen, wie die Frauen in den Kibbuzim in Israel, wo es Voraussetzung zum Erreichen der gemeinschaftlichen Utopie war? Eine Tochter verlassen, um einer vulkanischen Liebe in ein anderes Land zu folgen, wie Ingrid Bergman? Ein Kind verlassen, um schreiben zu können, wie Muriel Spark, Doris Lessing und Mercé Rodoreda in verschiedenen Lebensphasen getan haben? Eine Tochter verlassen, aus keinem von außen ersichtlichen Grund, wie Gala Dali. Da führt sie uns schon ein bisschen ein in die Geschichten, die sie gesammelt hat für dieses Buch. Und ich fand es in der Vorbereitung gar nicht so einfach, das Buch vorzubereiten, weil ich finde, sie zeigt ja nicht nur diese historischen Beispiele und hakt die sozusagen ab und sagt hier, das ist Muriel Spark und das ist Doris Lessing und so weiter, sondern sie flicht die ganze Zeit noch ganz viel weitere Geschichten, andere Beispiele, schweift ab, erzählt von ihrem eigenen Leben, so wie man das auch so aus persönlichen journalistischen Stories kennt, um dann wieder das nächste historische Beispiel zu bringen. Und ich habe hier echt drei Seiten mit Zitaten und Kapitelzusammenfassungen gesammelt und muss zusammenfassend sagen, dass ich irgendwie auch ein bisschen was anderes erwartet habe. Also irgendwie dachte ich, es ist mehr eine Sammlung dieser historischen Beispiele, eine Einordnung, und die fand ich sehr gelungen, dass sie diese Frauen so greifbar gemacht hat, dass sie sehr gut rausgearbeitet hat, dass das, was sie recherchiert hat, was sie zusammengefügt hat, auch durch Briefwechsel, die im Nachgang zu diesen Leben erschienen sind, dass sie noch mal viel tiefer gegraben hat als was man sonst so kennt von Nachrufen und Biografien, wo diese Kapitel mit diesen Kindern ganz oft auch umschifft wurden oder umschrieben wurden oder nicht so tief betrachtet wurden. Und nachdem das ja ihr besonderes Augenmerk war, hat sie das also wirklich deutlich rausgearbeitet. Das fand ich großartig. Aber ich hätte gar nicht erwartet, dass so viel anderes noch drinsteht in diesem Buch, was mich manchmal auch ein bisschen erschlagen hat. Auch im Nachgang, als ich nochmal versucht habe, so die Essenz von diesem Buch zu greifen. Wie ging es denn euch mit diesem Buch? Ähnlich? Oder ganz anders? Oder möchte überhaupt jemand was dazu sagen? Sonst monologisiere ich einfach noch ein bisschen weiter. Wir können ja mal in ein Thema einsteigen. Muriel Spark zum Beispiel war eine britische Autorin und ich finde ihre Geschichte total dramatisch und auch nachvollziehbar und trotzdem herzzerreißend. Und ich fand auch ganz schön, wie die Autorin hier, Begonia, immer wieder auch einpflicht, wie schwer für sie das war, zu recherchieren, diese Geschichten zu recherchieren. Sie hat an dem Buch gearbeitet, auch in Corona, wo sie im Lockdown auch mit zwei kleinen Kindern zu Hause war und es gut nachfühlen konnte, wie schwer das ist, die eigenen beruflichen Ambitionen zu verfolgen, wenn man sich keine Sekunde eigentlich so richtig auf irgendwas konzentrieren kann. Und Regretting Motherhood ist ja zum Glück etwas, wofür wir endlich einen Namen haben. Also nicht die Kinder, die Menschen, die man da um sich hat zu bereuen, sondern die Art von Mutterschaft, wie sie in unseren Gesellschaften der westlichen Welt ist. Wie allein und wie ausgrenzend für Frauen. Und diese Muriel Spark, die hat einen psychisch kranken Mann geheiratet, um ihm nach Afrika zu folgen und dachte, sie bricht auf in ein tolles neues Leben. Und dann hat sich aber erst dort rausgestellt, dass er eigentlich psychisch sehr belastet ist. Sie haben dann einen gemeinsamen Sohn bekommen und als sie sich getrennt haben, hat sie den Jungen in eine Pflegefamilie gegeben, um zunächst auch den Lebensunterhalt zu verdienen und dann zurück nach Großbritannien zu gehen. Und was ich interessant fand, war, dass sie nicht mit ihrem Kind zurückgehen durfte, weil Großbritannien beschlossen hatte, dass Briten, die im Ausland leben, nicht mit Kindern zurückreisen dürfen. Also es war eine sehr komplexe Entscheidung zu fahren ohne ihr Kind. Und sie hat also dieses Kind dann in dieser Pflegefamilie gelassen. Und hat sich diese risikoreiche Schiffsreise zugemutet, die für sie angstbesetzt war, weil kurz vorher ein Freund von ihr diese Schiffsreise nicht überlebt hat. Der ist dabei gestorben, weil das Schiff gesunken ist. Und sie kehrt zurück und will eben dieses neue Leben mit ihrer schriftstellerischen Ambition leben und will ihr Kind nachholen. Und es dauert sehr lange und es ist sehr schwierig. Und ich habe da auch eine Lesestelle dabei. Ich hoffe, die passt jetzt und ist nicht total aus dem Zusammenhang. Weiß ja nicht, was ich hier mir so notiert habe. Ah ja, genau. Das fasst ganz gut, wie das so ineinander gewoben ist von der Autorin selbst über die anderen Autorinnen. Seite 28, 29. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich zwei Söhne in einem ähnlichen Alter wie Robin, als er von seiner Mutter getrennt wurde. Einer war etwas jünger, der andere etwas älter. Und der Gedanke, die beiden in einem Internat auf einem anderen Kontinent der Aufsicht Fremder zu überlassen, während ein internationaler bewaffneter Konflikt tobt, erschien mir völlig verrückt und leicht monströs. Andererseits war ich zu der Zeit aufgrund der Pandemie seit 4 Monaten mit meinem Mann und meinen Kindern in einer Wohnung in Barcelona eingesperrt und versuchte unter anderem meinem Buch Form zu verleihen und die vielen Artikel, die ich jeden Monat schreibe, mitzuverwerten. Spark, die ihre Karriere unglaublich gut voranbrachte, sagte dazu: Nichts motiviert so sehr zum Schreiben wie die Notwendigkeit, vom Geschriebenen zu leben. In dieser Phase gab es bei mir Momente, etwa 37 am Tag, in denen die Möglichkeit, kurz allein zu sein und 60 mickrige Minuten ohne Unterbrechung mit maximaler Konzentration zu arbeiten, unerreichbar schien. Und das war tatsächlich der Fall. Wenn man kleine Kinder versorgt, lebt man in einem Zustand des permanenten Überfalls. Und das wissen alle, die diese Aufgabe schon hatten. Egal, was in deinem Kopf entsteht, es wird jeden Moment überfallen, geplündert. Und die Gewissheit, so, dass so ein Sturm plötzlich und ohne Vorwarnung kommt, macht das Denken und das Abstrahieren zu einer heimlichen und flüchtigen Tätigkeit. Und das fand ich ganz schön, wie sie nochmal versucht anzuknüpfen, obwohl es sich für sie eben so extrem anfühlt und so, ja, monströs. Vielleicht kommt daher auch der Titel der englischen Version. Und das fand ich ganz spannend, dass sie da versucht, obwohl sie ja ihre Kinder nicht verlassen hat, immer da irgendwie zu relaten mit den Frauen und zu verstehen. Das künstlerische Ego ist natürlich was anderes als einfach nur vielleicht Geld verdienen zu wollen. Ich glaube, Kunst erschaffen zu wollen, ist schon noch mal ein ganz krasser Drang, bei eigene Leben zu haben. Den Drang haben alle Frauen, egal ob sie künstlerisch tätig sind oder anders. Aber das mit dem künstlerischen Ego hat mich doch sehr bewegt und da kann ich nicht anknüpfen, weil ich das nicht habe. Und ich frage mich, ob es dann daran liegt, dass man so einen radikalen Schritt geht, oder ist es ein Vertrauen darin, dass es dem Kind da bestimmt genauso gut geht wie bei einem selbst? Muriel Spark hatte wohl eine außergewöhnliche Kombination aus Talent, Entschlossenheit, Arbeitsdisziplin und Ehrgeiz, steht auf Seite 41. Mit diesem Schriftsteller-Ego gelang es ihr schnell, in der Verlagswelt voranzukommen. Aber auch die Schriftstellerin Ruth Mutter mit dem größten Ego muss hin und wieder innehalten, um Legosteine vom Boden aufzuheben. Auch die Schriftstellerin Mutter, die sich ihrer Mission absolut gewiss ist, wird feststellen, dass nach einer wegen eines kindlichen Magen-Darm-Infekts, oh Gott, durchwachten Nacht die Sätze manchmal einfach nicht fließen wollen. Es liegt nahe, dass sie bestimmt auch dann geschrieben hätte. Aber wahrscheinlich nicht so viel. Also Muriel Spark, wenn sie sich für ihr Kind entschieden hätte. Und es gibt ja viele Beispiele, wo Frauen ihre schriftstellerische Tätigkeit nachts am Küchentisch oder zwischen den Dingen am Küchentisch ausüben. Konntet ihr da anknüpfen? Konntet ihr nachfühlen, warum die Frauen sich für dieses Leben entscheiden? Mir fiel es mal leichter, mal schwerer, mich da reinzufügen. Und ich fand es wirklich, aus voyeuristischer Sicht fand ich es natürlich super spannend. Ich meine, es war ein bisschen wie im Klatschblatt lesen. Oh mein Gott, was ist da passiert? Und haben die dann nochmal miteinander gesprochen? Nein, nie mehr. Und sie hat ihn enterbt. Oh mein Gott. Da gab es ja noch viel verrücktere Geschichten, wo dann Ersatzkinder noch eine Rolle gespielt haben. Konntet ihr da irgendwie euch einfühlen? Habt ihr Verständnis für die Frauen, die ihre Kinder verlassen nach der Lektüre? Verlassen ist ein sehr großes Wort, oder? Die sich für alternative Organisationsformen der Familie entschieden haben und auch, um auch ihre Leben zu leben. René?
Also, das hast du jetzt sehr schön gesagt mit diesen alternativen Lebensmodellen, weil dieses Verlassen hört sich so negativ an. Und ich denke, das würde man den meisten Männern nicht sagen. Oder man würde es den meisten Männern nicht so negativ ankreiden, wie wir es jetzt den Frauen ankreiden würden. Ich bin selber auch keine Künstlerin, habe da überhaupt kein Talent. Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn man eine Begabung in diesem Bereich hat, dass dann durch diese ständige Care-Arbeit, die man mit den Kindern hat, diese künstlerische Flamme zum Teil erstickt wird und man sich da total gefangen fühlt in dieser Care-Arbeit, Mutterrolle und die einzige Möglichkeit, wieder künstlerisch aktiv zu sein, dann eben darin besteht, zu sagen, ich habe diese Kunst muss aus mir raus und die einzige Möglichkeit, die ich sehe, ist eben dann die Kinder alternativ betreuen zu lassen, indem ich eventuell gehe.
Ja, da wären wir ja auch wieder bei der Erfindung der Mutter, also diese Mutterrolle, die fürsorgliche, aufopfernde, immer stillende, immer naseputzende, immer Kinder am Rockzipfel hängen habende Mutter ist ja eine relativ neue Erfindung, die ja damit zusammenhängt, dass Mütter eben sich nicht gekümmert haben, sondern die französischen Mütter ihre Kinder zu Ammen geschickt haben und ein paar haben halt nicht überlebt, dann war das eben so. Und weil so viele Kinder gestorben sind, wurde die moderne Mutter erfunden, die sich kümmern soll. Kam irgendwie im Buch nicht so raus. Genauso wie ein spannender Gedanke, finde ich, noch hätte weiter rausgearbeitet werden können, den ich ganz interessant finde zum Thema alternative Lebensform. Sie schreibt den Satz auch, aber geht diesem Gedanken gar nicht so sehr nach, finde ich. Oder vielleicht seht ihr es anders, da würde mich euer Input freuen. Kinder haben wie ein Mann. Und da hat sie das Beispiel von Rana Reiko-Rizutos, die wissenschaftlich gearbeitet hat und für ein Buch nach Japan gezogen ist, wo sie 2 Monate gearbeitet hat während eines Stipendiums. Die Ehe ging dabei in die Brüche Und die haben sich getrennt und der Ex-Mann lebte mit den Kindern in der gleichen Straße und sie konzentrierte sich auf ihre Arbeit und auf phasenweises Muttersein. Und da steht im Buch, nach der Scheidung, als ihr wieder einfiel, dass sie tatsächlich nie Mutter sein wollte, konnte sie ihre Mutterschaft so lieben, wie es getrennte Väter traditionell taten, bevor sich das 50-50 geteilte Sorgerecht durchsetzte. Sie holte die Kinder an Feiertagen und in den Ferien zu sich. Und dieses Konzept, Kinder haben wie ein Mann, das ist mir schon mal über den Weg gelaufen, und zwar in Jana Heinekes Buch Aus dem Bauch heraus. Das ist Folge 24, sprechen wir darüber. Und das war mir sehr fremd in dem Moment, aber wenn man diesen ganzen Aspekt ein bisschen loslöst von der Beschämung und der Scham, die man den Müttern da auflastet, ist es eigentlich ein ganz spannendes Konzept zu sagen, warum können wir nicht auch Kinder haben wie Männer? Also warum können wir nicht uns entscheiden, Kinder zu haben, uns fortzupflanzen und uns dann aber auch ein bisschen rausziehen, weil das nichts für uns ist? Was wiederum bedeuten würde, dass Männer vielleicht auch ab und zu ein bisschen stärker wahrnehmen müssten, dass das voll was für sie ist, dass Care eine tolle Sache ist und dass sie das genauso gut können wie wir und sich da ganz doll einbringen könnten und diese Lücke dann vielleicht auch nicht entstehen würde. Aber der Gedanke, so Kinder haben wie ein Mann, der spukt echt seit diesem Buch von Jana Heinecke voll durch meinen Kopf und ich denke so, ja, und wir dürfen nicht mal denken, dass das eine Option sein könnte, sondern in dem Moment, wo auch Frauen sagen, ey, die Kleinen, also ich lieb die, aber ey, von 0 bis 4 konnte ich mit denen gar nichts anfangen. Echt gar nichts. Jetzt besser, aber davor, schwierig. Ich habe Freundinnen, die sagen das jetzt inzwischen. Aber natürlich nur nach dem dritten Prosecco, wenn man unter sich ist und nicht öffentlich. Denn ist ja, das ist maximal beschämend, dass man nichts mit kleinen Kindern anfängt. Das ist doch der Mutterinstinkt. Den kriegt man doch automatisch, wird der Schalter umgelegt. In dem Moment, wo man Kinder rausquetscht, ist man automatisch Mutter und kann das. Eine von diesen Figuren fand ich auch ganz, da hatte ich ganz schwierige Gefühle dazu. Das war Gaia Dali, die magnetische Frau. Also ich dachte, das ist eine leicht narzisstische Frau, oder habe ich magnetisch falsch verstanden? Wie habt ihr das gelesen? Seid ihr auch über diesen Begriff gestolpert? Magnetische Frau? Den fand ich sehr, sehr interessant, dass sie gesagt hat, das magnetische Frauen und Kinder ist ja klar. Und ich so, okay, krass, magnetische Frau. Sie schreibt auf Seite 71, die Rolle einer magnetischen Frau ist nicht einfach. Eine magnetische Frau findet nicht leicht Freundinnen. Eine magnetische Frau lacht wenig. Und wenn sie lacht, dann an unpassenden Stellen, um alle zu verwirren. Jede magnetische Frau ist außerdem dazu verdammt, zu enttäuschen. Denn wenn sie doch einmal den Mund aufmacht, wird es schwer, den Erwartungen gerecht zu werden. Es ist besser für sie, es nicht zu tun. Und ich war ziemlich verloren mit dieser magnetischen Frau, Gaia Dali. Ich würde sie nicht als Muse nur beschreiben, sondern eigentlich war sie Künstlerkatalysatorin, Managerin, Schubkraft für verschiedene Künstler. Sie war verheiratet mit einem Autor, mit dem sie eine Tochter bekam, 1918, Cecile. Die hat sie aber gleich in die Obhut der Schwiegereltern gegeben. Und das Verhältnis zu diesem Kind blieb zeitlebens kühl, obwohl sie immer wieder darauf gedrängt wurde, sich da zu kümmern, konnte sie überhaupt nicht und wollte auch überhaupt nicht diese Rolle erfüllen. Und bis zum Schluss gab es da keinen richtigen Kontakt und sie hat sie dann auch noch am Ende ihres Lebens bewusst enterbt. Das fand ich doch erstaunlich. In dem ersten Lesetext stand ja auch Kind verlassen ohne ersichtlichen Grund. Aber es wäre dann vielleicht, dass man wirklich nichts damit anfangen kann, dass man vielleicht diesen Anspruch erfüllt hat, dieses Kind zu bekommen. Ich habe das jetzt ausprobiert. Ich habe jetzt so dieses Kind bekommen, aber es ist wirklich, wirklich nichts für mich. Ich finde alles daran schrecklich. Und die Frage ist, warum kann man das einer Frau nicht verzeihen, das zu sagen? Ist doch interessant. Es sind ja immer auch andere Beteiligte da. Es gibt ja dazu immer einen Vater und vielleicht auch ein Umfeld. Kinder sind ja nicht allein. Erinnert ihr euch noch, als wir über, na, verdammt wütend gesprochen haben? Da gab es auch diese Stelle, wo Espen sagt, wie kann sie nur hier ihr Kind verlassen? Das ist jetzt ganz alleine, das Kind, und sie ist einfach weggegangen. Und da war ja auch klar, die hat das Kind ja nicht alleine gelassen im Wald, sondern da ist ja ein Netzwerk, da sind ja Menschen, da sind ja die Freunde, die ist ja umsorgt, ihr kann ja gar nichts passieren. Aber es wird trotzdem erwartet, dass die Frau da bleibt und sich kümmert und tut und macht. Und es wird ihr nicht erlaubt zu sagen, ich möchte aber nicht, es ist nichts für mich. Das fand ich doch sehr interessant und auch wenn man so eine Prädisposition hat, wie gesagt, ich habe Gala Dali als Narzisstin wahrgenommen, dann ist da vielleicht auch gar kein Platz. Und vielleicht ist es dann tatsächlich ganz gut auch für ein Kind, nicht zwingend im Dunstkreis und nah dran an manchen Menschen zu sein. Oder wie seht ihr das? Ist es manchmal vielleicht okay? Es ist einfach ein alternativer Weg. René?
Ich denke, in manchen Konstellationen ist es definitiv besser, wenn die Mütter tatsächlich gehen, wenn man eben so eine narzisstische Mutter hat. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ich wollte noch was zur Identität sagen. Vielleicht fällt es mir gleich wieder ein. Sorry.
Kein Problem. Dann melde dich einfach nochmal. Ich fand auf jeden Fall ganz gut, wie sie da immer wieder auch, wie gesagt, ihr persönliches Erleben einwebt. Und das fand ich aber dann manchmal sehr klein gedacht fast. Also gar nicht so radikal, wie wir jetzt drüber sprechen, irgendwie, okay, vielleicht ist es einfach eine alternative Lebensform, Kinder haben wie ein Mann, sondern sie bringt da dieses eigene Muttererleben mit rein. Da hatte ich noch eine Lesestelle mir aufgeschrieben, die fand ich ganz witzig. Vielleicht ist sie euch auch aufgefallen. Alle Frauen mit Kindern haben eine mentale App, die man den Quality-Time-Kalkulator nennen könnte. Sie funktioniert ungefähr wie ein Währungsrechner, aber mit Stunden und Minuten. Für den Fall, dass jemand mit Programmierskills und soziologischen Kenntnissen Lust hat, diese App für Android und Apple zu entwickeln, müsste sie so aussehen. Jede Minute, die man bei nicht grundsätzlich notwendigen Aufgaben mit dem Kind verbringt, Essen oder Baden, zählen nicht, generiert eine Anzahl Punkte, die je nachdem, ob ein Bildschirm im Spiel ist oder nicht, größer oder kleiner ist. Bildschirme und Displays geben Punktabzug. Aber es gibt auch Abstufungen. Alle wissen, dass ein Film mehr wert ist als eine Zeichentrickserie. Und ein Ghibli-Film mehr Punkte bringt als ein Pixar-Film. Dass ein Pixar-Film mehr Punkte bringt als eine von Illumination und so weiter und so fort. Paw Patrol gibt wahrscheinlich die meisten Minuspunkte. In dieser App bringt alles Punkte, was die Bindung zwischen Mutter und Kind fördert und dem emotionalen Wohl des Kindes zuträglich ist. Muffins backen, 2,5 Punkte. Ein Puzzle zu Ende bringen, 3 Punkte. Mit Wasserfarben malen, 4 Punkte. Mit Wachsmalstiften malen, 2,5 Punkte. Die meisten Punkte gibt so etwas wie zusammen mit dem Kind ein Theaterstück schreiben und es gemeinsam mit Marionettenfiguren aus Filz und nachhaltigem Holz aufführen. Mit den angesammelten Punkten macht man dann zwei Dinge. Erstens richtet man sich in der Überzeugung ein, dass man es so schlecht gar nicht macht, besser jedenfalls als die Mutter von Matteo aus der 5C. Zweitens wiegt man sie mit Arbeitsstunden und eigenen Aktivitäten auf, bei denen die Kinderversorgung an andere Menschen oder Bildschirme ausgeladen wird, je nachdem, wie viel Einkommen die Familie zur Verfügung hat. Eine solche App würde nichts anderes tun, als die Kalkulationen die wir sowieso permanent vornehmen und die uns manchmal in schwer erklärbare Situationen bringen, ins Reine zu schreiben. In der Ökonomie der Quality Time zieht die Mutter immer den Kürzeren. Also wieder Beschämung. Du verbringst nicht genug Zeit mit deinem Kind. Das ist schlecht für dein Kind. Und wenn du Zeit verbringst, dann machst du nicht die richtigen Sachen mit deinem Kind. Dafür gibt es Punktabzug und das ist richtig. Aber es ist reine Beschämung und das fand ich doch sehr interessant. Und dann konterkarikiert sie das so ein bisschen und zieht wieder diese krassen Mütter aus dem Hut, wie zum Beispiel Doris Lessing. Und da haben wir ja im Chat schon uns ausgetauscht, dass ich in der Bunten gelesen habe, großes Porträt, Doris Lessing ist die Tante von Gregor Gysi, weil die Mutter von Gregor Gysi und der zweite Mann von Doris Lessing waren Geschwister. Und auch Doris Lessing hat ihre Kinder verlassen, und zwar zwei Kinder. Die Ehe wurde geschieden und die Kinder blieben beim Vater. Und später begründete sie ihre Entscheidung mit fehlenden Alternativen. Lange habe ich das für eine gute Sache gehalten. Nichts ist langweiliger für eine intelligente Frau, als endlose Zeit mit kleinen Kindern zu verbringen. Ich merkte, dass ich nicht die erste Wahl für Kindererziehung war. Ich hätte als Alkoholikerin oder als frustrierte Intellektuelle wie meine Mutter enden können. Als sie aber nach England dann zieht, kriegt sie noch ein Kind. Und dieses Kind betreut sie, bis er stirbt. Und 3 Wochen später stirbt sie. Interessant, oder? Vielleicht dann auch eine Frage von Timing. Vielleicht hat sie erst ihren Schreibdrang sozusagen ausleben müssen in jungen Jahren und sich beweisen müssen. Wer kennt's nicht? Mit 30 im Job, dass man richtig alles geben möchte oder auch jünger, uns allen zeigen will, was man alles Tolles kann. Und dann später vielleicht zu sagen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Ich fand Doris Lessing auf jeden Fall auch spannend, dass am Ende das nochmal so aufgedröselt wurde. Und was ich auch sehr interessant fand, war, dass sie zwei Geschichten noch gegeneinander laufen lässt in einem Kapitel. Wo habe ich denn das aufgeschrieben? Hier, Joni Mitchell und Washit Bunyan. Die eine Frau, die ihr Kind nach der Geburt zur Adoption freigab, Joni Mitchell. Und die andere Frau, die ein großartiges Album aufgenommen hat, das dann total in Vergessenheit geraten ist, die Kinder bekommen hat und noch Kinder großgezogen hat, nie wieder eine Gitarre in die Hand genommen hat, bis irgendwelche Spezialisten-Freaks dieses Album wieder ausgegraben haben und diese musikalische Vergangenheit sozusagen nochmal aufgelebt ist. Das fand ich super interessant. Was hätte also aus Washit werden können, wenn sie keine Kinder bekommen hätte, wenn sie ihre Musik weitergemacht hätte? Und was wäre vielleicht aus Joni Mitchell geworden, wenn sie das Kind behalten hätte als ledige Mutter, die dann sich um dieses Kind kümmert und nicht diese großartigen, wunderbaren, fantastischen Songs schreibt und weltberühmt wird? Das fand ich sehr interessant, so als Gedankenkonstrukt in dieser Geschichte. Und was da noch mit reinspielt, eine andere historische Figur, die sie uns zeigt, über die wir auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge gesprochen haben, aber mir fällt gerade oben, verrecken nicht ein, welche. Sofia Tolstoja, die Frau von Tolstoi, die 16 Mal schwanger war, 3 Fehlgeburten hatte und nur 8 der Kinder haben das Erwachsenenalter erreicht, die geschrieben hat. Und er hat dann ihre Geschichten verwertet. Und was hätte aus ihr alles werden können? Da habe ich auch eine Lesestelle dazu. Sophia schrieb in ihrem Tagebuch, als sie bereits 4 Kinder geboren hatte. Zitat: Mit jedem Kind sagt man sich mehr von seinem eigenen Leben los und beugt sich tiefer unter das Joch der Sorgen, der Krankheiten und des Alters. Sie schrieb auch: Heute überlegte ich, warum gibt es keine genialen Frauen, weder unter Schriftstellern noch unter Malern und Komponisten? Das kommt daher, weil eine tatkräftige Frau all ihre Leidenschaft, alle Fähigkeiten an die Familie, die Liebe, ihren Mann verschwendet und vor allem an die Kinder. Ihre übrigen Fähigkeiten verkümmern, bilden sich nicht heraus oder bleiben in den Ansätzen stecken. Wenn das Kindergebären und die Erziehung zu Ende sind, werden die künstlerischen Ansprüche wach. Aber dann ist schon alles zu spät. Nun lässt sich nichts mehr heranbilden. Das fand ich so traurig. Also, da zeigt sie ja auf, was passiert, wenn die Frauen eben nicht diesem Drang folgen und ihr künstlerisches Leben leben können, sondern wenn sie gezwungen sind, sozusagen, sich dieser Aufgabe des Kindergroßziehens zu widmen. Tolstoi hat sie wohl auch gezwungen. Sie wollte eigentlich keine weiteren Kinder kriegen, aber er wollte sehr viele Kinder kriegen. Auch ein ganz aktuelles Motiv, gerade sehr viele Kinder kriegen mit vielen Frauen. In dem Fall nur eine Frau. Aber er hat sie benutzt in vielerlei Hinsicht. Und was hätte aus Sophia werden können, wenn sie hätte schreiben können, wenn es dafür Raum gegeben hätte und Platz? Nicht diese fürchterlich vielen Kinder, also wunderbaren Kinder bestimmt. Aber wenn sie wirklich ihr Leben hätte leben können, das fand ich doch sehr interessant in dem Buch, dass sie eben ab und zu auch diese Dinge hat parallel laufen lassen, gegeneinander laufen lassen, dass es eben sehr schwer ist. Aber habe ich irgendwas übersehen oder gab es kein Beispiel von einer Frau, die unglaublich viele Kinder hat, aber wahnsinnig kreativ und erfolgreich ist? Habe ich was überlesen? Hatte sie ein glorreiches Beispiel für eine Frau, die viele Kinder hat und gleichzeitig fantastische, erfolgreiche, gesehene, gefeierte und reiche Künstlerin ist? Oder kennt jemand jemand? Nicola. Ich
Sie
glaube.
hatte doch, als sie über Joni Mitchell gesprochen hat, auch über so eine andere Sängerin gesprochen. Und die zunächst mal nicht so erfolgreich war und aber viele Kinder hatte und dann später aber noch erfolgreich wurde, als die Kinder groß waren.
Da haben wir gerade drüber gesprochen, du bist ein bisschen später
Ja, ich
reingekommen.
weiß.
Sehr guter Punkt. Warte, im Moment, hier habe ich irgendwo den Namen auch. Waschid Bunyan. Das Beispiel hatte ich mir nämlich auch rausgeschrieben, aber da war es so, dass sie die auch hat gegeneinander laufen lassen als Beispiele. Joni Mitchell, die das Kind nach der Geburt zur Adoption freigegeben hat. Und Waschid, die ein sehr gutes Album aufgenommen hat, was dann aber in Vergessenheit geraten ist und was dann durch so Spezialisten, Musiknerds wieder bekannt wurde und die dann wieder angefangen hat, Musik zu machen. Aber ich glaube, richtig berühmt ist sie dann nicht mehr geworden.
Nee, das jetzt vielleicht nicht, aber das ist ja auch ein Stück weit Glückssache.
Ja, das stimmt, das stimmt. Aber mir fällt also wirklich, ich habe gelesen in The Story of Art Without Men. Da wird die ganze Kunstgeschichte einmal aufgerollt und zwar nur mit Künstlerinnen. Das ist ein sehr gutes Buch von Katie Hassel. Und da versuche ich mich auch schon länger dran zu erinnern. Da gab es irgendeine, aber wir sprechen hier von Renaissancezeit oder sowas, eine Künstlerin, die viele, viele Kinder hatte und eine gefeierte Künstlerin war. Aber wirklich mit komplett anderen Voraussetzungen, in einer komplett anderen Zeit. Und das Buch kann ich euch nur empfehlen, weil da wirklich, also A, fand ich es unglaublich erfrischend, diese Kunstgeschichte der Frauen zu lesen ohne Männer. Und zweitens, sind da wirklich diese großartigen Beispiele, nicht nur tragische, sondern eben auch ein paar, die in vergangener Zeit hochgefeiert waren, aber die kennen wir trotzdem heute nicht. Wir kennen nur Leonardo da Vinci. Aber ja. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich finde, die Autorin hat sehr viel in dieses Buch gepackt. Ich habe es ja schon gesagt, mir fiel es wirklich schwer, die Essenz dieses Buches zu greifen. Da hat sie zum Beispiel auch dann nochmal über die überfürsorgliche Mutter geschrieben, über Freud, über schizophrene Mütter, die gesunde Kinder kriegen, die dann schizophren werden, weil die Mutter sich so verhält. Viel Schuld, 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 Kühlschrankmütter, die unterkühlt sind, frigide und die dann auch Schizophrenie und Autismus bei ihren Kindern auslösen, weil die sind schuld, 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 so wie die sind. Deshalb werden die Kinder ganz krank. Und das fand ich interessant. Und dann zieht sie den Faden aber weiter heutzutage in die Epigenetik, wo es ja auch darum geht, dass wir bestimmte Dinge weiter vererben können. Transgenerationales Trauma und so weiter. Oder wenn ich in der Schwangerschaft zu viel im Feinstaub rumlaufe, dann hat es Auswirkungen auf mein Kind. Und da ist wieder die Frage, wie groß ist da die Schuld der Frau? Also wieder die Beschämung der Mutter, keine gute Mutter zu sein. Und das fand ich doch sehr groß als Thema und vielleicht dann doch ein bisschen verhoben. Was ist eine gute Mutter? Auf diese Weise beleuchten zu wollen, oder habe ich das Buch nicht so richtig gut verstanden? Habt ihr es anders gesehen? Nicola, du hast noch dein Mikrofon auf. Vielleicht magst du was sagen, Edge.
Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie dass sie die Mutter nur kritisiert hat. Sie hat es ja durchaus auch kritisch gesehen, wie Mütter von außen betrachtet werden. Ich glaube, sie ging eher ein Stück zurück und hat überlegt, wie werden Mütter wahrgenommen und nicht, wie würde ich Mütter wahrnehmen.
Ich fand schon schwierig, am Beispiel von Müttern, die gehen, wobei vielleicht ist das genau das krasse Beispiel, das man dann braucht irgendwie. Wie gut ist eine gute Mutter? Schau, die schlechteste Mutter von allen ist ja wohl die, die sich der Rolle komplett entzieht. Am Ende stellt sich aber dann die Frage, vielleicht ist es eben nicht die schlechteste aller Mütter, die sich der Rolle entzieht, sondern vielleicht hat sie ja ein Recht darauf, ein Recht auf ihr eigenes Leben. Vielleicht hat sie auch ein Recht darauf, zu vertrauen, dass es andere gibt, die sich um die Kinder kümmern.
Das finde ich genau ein guter Punkt. Das wurde in dem Buch, glaube ich, nicht so sehr besprochen, aber das war was, wo ich dann auch anhand von dem anderen Buch nochmal drüber nachgedacht habe, dass die Frage ja nicht nur ist, dass jetzt die Mutter gegangen ist, sondern wer sich ansonsten um die Kinder kümmert. Das sollten zunächst die Väter sein, es können aber auch andere Leute sein, wie Großeltern oder Adoptiveltern oder wer auch immer. Und darauf ist sie tatsächlich ja nicht so sehr eingegangen.
Ja.
Weil, also was ich mir überlegt habe, ist das Problem, dass die Mütter gehen, ist ja auch deswegen ein Problem, weil es häufiger vorkommt, dass es dann auch keine anderen Leute gibt, bei denen die Kinder gut aufgehoben sind. Während Väter ja viel häufiger gehen, aber das manchmal natürlich auch sehr schlimm ist, aber tendenziell die Mütter das eher abfangen.
Oder man geht dann zumindest immer davon aus, aber da ist ja die Mutter, die gute Mutter, ja. Im Zweifel ist es doch immer das Beste, wenn das Kind dann bei der Mutter ist. Aber dass es vielleicht auch gut sein kann, wenn das Kind bei dem Vater ist, weil da Stabilität ist, weil da das gewohnte Umfeld ist. Man kann halt nicht alles haben. Ich glaube, das ist vielleicht eine große Essenz des Buchs und es kommt ja auch in allen Geschichten raus. Man kann nicht alles haben. Man muss einen Tod sterben. Also entweder ein Stück von seinem Leben zu geben oder ein Stück vom anderen. Die Verhältnisse der historisch berühmten Mütter zu ihren Kindern, die waren dann kaputt. Also es war keine innige Mutter-Kind-Beziehungen, wie man das sich im Bilderbuch vorstellt. Aber irgendeine Entscheidung mussten die Menschen ja im Leben treffen. Und am Ende des Buchs sammelt sie ja noch die Geschichten der Frauen aus Südamerika, die in Spanien in Care-Positionen arbeiten, um Geld zu verdienen und die auch Kinder zurückgelassen haben in Südamerika und die teilweise jahrelang nicht sehen, versuchen, die dann nachzuholen, sie aus ihrem Umfeld reißen, die fühlen sich meistens unwohl, gehen dann zurück. Auch da eben, man kann dann nicht alles haben und es sind eben große Lebensentscheidungen, genau wie Kinder kriegen. ist auch Kinder verlassen eine sehr große Lebensentscheidung, die auch Herzen bricht, genau wie Kinder kriegen auch. Anna schreibt im Chat, die Reaktion der Kinder ist ja auch immer eine andere. Manchmal grollen sie, manchmal verstehen sie. Ja, da gab es auch ein paar Kinder. Habe ich das richtig erinnert? Die große Tochter von Ingrid Bergman, die erste Tochter, Pia, die in Schweden beim Vater blieb, als sie Rossellini hinterher ist. Die ist doch, glaube ich, einigermaßen wohlwollend ihrer Mutter gegenüber gewesen. Zumindest war das, habe ich, erinnere ich das jetzt gerade so aus dem Buch. Und die hat ja dann noch weitere Kinder bekommen. Unter anderem ja Isabella Rossellini, die ja ein Zwilling ist. Also drei Kinder mit Rossellini. Und Pia kam dann auch und hat auch mit ihnen gelebt und hat sich auch mitgekümmert um die Geschwister. Und hat auch verstanden. Also ich denke, da hast du absolut recht, Anna. Das kommt total drauf an. Joni Mitchells Kind wiederum, das war eher schwierig. Fand ich auch interessant. Sehr boulevardesk, auch da die Öffentlichkeit und die Medien, der öffentliche Blick vielleicht auch, der das alles ziemlich kaputt gemacht hat, weil das eine sehr öffentliche Zusammenführung der sehr berühmten Singer-Songwriterin mit ihrem Kind war. Und das ging total schief. Aber ja, Kinder kriegen wie ein Mann. Wie groß da die Verurteilung ist, das fand ich schon interessant und da war viel drin in dem Buch. Da war viel drin, es hat mich schon zum Denken gebracht. Und wie immer ist es ja so, wenn es besonders weh tut, wenn man denkt, oh, was, das finde ich heftig, das halte ich kaum aus, dann berührt es einen ja besonders sehr. Es gab zum Beispiel eine Stelle, da konnte ich gar nicht so richtig, das konnte ich nicht lesen, das musste ich eher überblättern, wo sie über diesen einen Film mit Meryl Streep schreibt. Das war für mich unerträglich, da musste ich drüber blättern. Also wer das Buch lesen möchte, es gibt eine Stelle, wo es um Meryl Streep geht und die Rollen, die sie spielt, wo sie auch einen roten Faden gesehen hat und das war für mich sehr hart. Das konnte ich schwer aushalten. Was ich interessant fand, war noch ein Zitat, was ich mir rausgeschrieben habe. Sie schreibt an einer Stelle des Buchs: Allen weggehenden Müttern der Literatur des 19. Jahrhunderts ist diese Sorge gemein. Es ist eine Sache, sich selbst in den Abgrund zu stürzen und etwas ganz anderes, die Kinder mit in die Tiefe zu ziehen. Das fand ich einen ganz interessanten Gedanken und Aspekt, weil nur weil diese Frauen berühmt sind, wie viele Frauen gibt es, die wir nicht kennen, die vielleicht Kinder zurückgelassen haben und ihr Glück versucht haben und die aus denen nichts geworden ist und die in sehr prekären Verhältnissen gelebt haben und gestorben sind und von denen nie wieder jemand etwas hören wird, die eben ihre Kinder nicht mit genommen haben in diesen Abgrund sozusagen, den sie da beschreibt. Das sind ja hier die leuchtenden Beispiele. Die Frauen, aus denen was geworden ist, die was aus sich machen konnten, die ihr Talent auch in Anerkennung und in Sichtbarkeit, in überdauernde Sichtbarkeit bis heute und auch vielleicht in monetären Erfolg umwandeln konnten. Aber es gibt ja sicherlich viele, die was aus sich machen wollten, wie man so schön sagt, und aus denen nichts geworden ist. Nicola.
Was mir dazu auch noch einfällt, man kann auch gehen, ohne zu gehen. Also es gibt bestimmt auch viele Mütter, die das nicht übers Herz gebracht haben zu gehen, obwohl sie vielleicht dran gedacht haben, die dann aber zum Beispiel psychisch erkrankt sind und dann im Grunde auch nicht mehr da waren.
Ja, das stimmt. Oder eben auch ihr Muttersein auf so einen, auf das nötigste Level runterdampfen, so viel sie eben können, weil der gesellschaftliche Druck, das eben alternativ, wie wir es vorhin genannt haben, in eine alternative Form zu geben oder da was zu verändern, so groß ist und die Scham so groß ist, dass sie es nicht tun und lieber das durchziehen und aushalten, als eigentlich dem Impuls zu folgen, daran was zu ändern und zu sagen, ich kann es nicht so gut, es wäre besser, die leben bei den Großeltern, die leben bei dir, Mann. Ich musste mich da rausziehen. Für mich wäre okay, sie am Wochenende zu sehen. Aber ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich musste da auch nochmal an das Buch von Nils Pickard denken, LebenskomplizInnen, wo er auch sagt, richtige Emanzipation wäre auch, sich als Paar zu überlegen, was einem wirklich liegt und da offen sein zu dürfen und eben nicht diese Rollen zu leben, die die Gesellschaft einem vorgibt, sondern wirklich frei im Denken zu sein. Und er sagt, ich bin hier eigentlich die Glucke in der Beziehung und es ist voll okay. Also ich bin derjenige, der sofort losrennt, wenn einer Autsch, Autsch sagt und sehr fürsorglich ist und sehr behütend und sehr emotional involviert in alle Kindersachen und heranwachsenden Dinge. Und meine Frau ist die, die eben mir ohne mit der Wimper zu zucken gesagt hat, sie macht jetzt hier den nächsten Karriereschritt und sieht uns am Wochenende. Und es war für sie okay und für mich auch, weil wir wissen, wo wir stehen und weil wir uns erlauben, so zu sein. Und wie viele Männer können das und wie viele Frauen können das, wenn wir Eltern werden, dann wirklich frei im Denken zu überlegen, welche Rolle oder welche Teile von Rollen und Funktionen man wirklich ausfüllen möchte oder ob überhaupt niemand das ausfüllen kann und man vielleicht Freunde braucht, die sowas einnehmen als Position oder als Stelle oder ein Onkel oder eine Tante oder eine Nichte oder meistens passiert sowas vielleicht auch, aber man könnte ja sowas auch proaktiv gestalten und ehrlicher sein. Das wäre ja vielleicht eigentlich ganz gut, weil am Ende schreibt die Autorin Begonia Gomez-Urzai ja auch über ihre sehr normierte Kleinfamilie, zwei Kinder und Vater und Mutter. Sie schreibt auch ein drittes Kind. Nein, das kriegen wir nicht koordiniert und das würde nicht funktionieren. Aber dass es vielleicht eben, dass Familie auch anders sein kann, nehme ich zumindest hier als Impuls mit, auch wenn es so konkret gar nicht drin steht in diesem Buch, weil die Alternativen sozusagen offen sind und dass die Beschämung der Frauen über diese Rolle, die sie einnehmen sollen, über dieses Mutterideal und über diese vorausgesetzte Mutterliebe und das Talent und den Instinkt, das nehme ich auch mit, obwohl das auch nicht so ganz krass explizit an allen Stellen so rauskam. Und sie auch, was ich ganz gut finde, was sie keinen Vorwurf den historischen Beispielen macht. Also das habe ich nicht so wahrgenommen, dass sie geschrieben hat. Ja, das hat sie überhaupt nicht hingekriegt oder eine schlechte Mutter, sondern sie hat es einfach nüchtern betrachtet und hat sehr viel mehr Puzzleteile, Fakten zusammengesucht und versucht zu schauen, wie hat sich das entwickelt, könnten da Ursachen sein, die man erkennt, Gründe und wie waren die Reaktionen der Kinder und der Mütter. Aber interessant, wie wir vorhin schon festgestellt haben, dass die anderen auch gar nicht da so mit betrachtet wurden. Man hätte ja mal sagen können, da gab es Väter, die gesagt haben, nee, das ist in Ordnung, Ingrid Bergmann, du bist eine Schauspielerin und ich bin ein Schwede und ich bleibe hier mit unserem Kind, das ist völlig in Ordnung. Leb dein Leben, ich habe dich geliebt, ich lasse dich frei. Keine Ahnung, es hätte ja auch eine schöne Geschichte sein können. Aber ja, es ging um die Mütter und die Kinder. Mütter, die gehen. Hattet ihr am Ende das Gefühl, die Mütter sind Monster, so wie es in dem englischen Titel steht, für die, die später kamen? Es gibt einen englischen Titel für dieses Buch und der heißt The Abandoners on Mothers and Monsters. Das fand ich echt ein bisschen reißerisch, weil als Monster habe ich wirklich keine dieser Frauen gesehen oder gelesen, sondern ich finde eher, dass es ganz fein das Verständnis gekitzelt wurde. Und wenn man dafür Verständnis aufbringen kann, ist das vielleicht auch wieder ein Schritt in ein freieres Denken, vielleicht auch von Frauen, die noch nicht feministisch entflammt sind. Dann ist der Titel vielleicht ganz hilfreich, um zu denken, das ist ein total krasses Buch. Und dann hinten raus denkt man, die sind ja eigentlich alle ganz nett gewesen und haben coole Sachen gemacht. Oder wie seht ihr das?
Also ich hatte nach dem Lesen des Titels erstmal gedacht, oh wow, wie kann man nur oder wie können sie nur, weil es für mich so ein absolut unverständliches Thema war. Nach dem Lesen des Buchs war ich dann aber ganz versöhnt, weil ich verstanden habe, dass es eben Gründe gibt, wie zum Beispiel die Selbstverwirklichung oder andere Themen, die Frauen einfach dazu veranlassen, dann doch zu gehen. Also dieser Wunsch nach Selbstverwirklichung, der bestimmt trotzdem auch im krassen Gegensatz zu der Liebe zu den Kindern steht. Und dass ich da selber auch so ein bisschen mich hinterfragen muss, und so eine Doppelmoral bei mir selber gesehen habe, dass man ja, wenn der Vater geht, ist das nicht so schlimm, wie wenn die Mutter geht. Und das fand ich für mich persönlich sehr augenöffnend. Und also ich habe da durchaus was Positives aus dem Buch rausgezogen für mich.
Ich fand auch immer die Analogie in meinem Kopf war ein bisschen auch so, es gibt ja auch Frauen, die sich vorher entscheiden, bevor sie Kinder bekommen, also wenn sie schwanger werden, sich gegen Kinder entscheiden. Und
Mensch.
da fand ich auch das, da kann man die Geschichte oder den Gedanken so ein bisschen weiterspinnen. Auch das ist eine veritable Entscheidung. Also wenn es deine Entscheidung ist in deinem Leben, für dein Leben, dann ist es eine Entscheidung, die du treffen kannst und darfst. Und auch dich gegen ein Leben mit einem Kind zu entscheiden, ist eine Entscheidung. Menschen dürfen Menschen verlassen. Kathi.
Laut, ja. Ja, genau. Ich finde den englischen Titel eigentlich auch
Ich
recht
auch.
irreführend. Also als Monster habe ich ja keine der Frauen wahrgenommen, eher als tatsächlich sehr menschlich und habe mich auch ertappt gefühlt, wie man das wahrscheinlich auch im Leben merkt, dass man die Frauen erstmal verurteilt dafür, ne? Und dann im zweiten Atemzug, im zweiten Gedanken dann nachdenkt und sagt, wieso kann ich so denken? Und empfindet ja selber manchmal das, oder ich habe das so empfunden, als die Kinder klein waren, dass man genauso eine Überforderung empfunden hat. Und meine Kinder sind jetzt größer und jetzt endlich kann man aufatmen, ein bisschen mehr an sich denken. Und das, genau das hatten diese Künstlerinnen. Oder lassen wir es nicht Künstlerin sein, Frauen ganz normal, dass ihnen das gefehlt hat, dieses Gefühl, aufatmen zu können.
Ja. Und die Frage ist, was wird uns Frauen da eigentlich genehmigt? Also, wir dürfen uns nicht für oder gegen ein Kind entscheiden. Wenn wir ein Kind bekommen, müssen wir unendlich große, immerwährende Geduld, Liebe und Fürsorge aufbringen. Und kleines Beispiel, ich möchte gern ein Wochenende ohne Kinder wegfahren. Und also meine Mutter findet das nicht gut, 2 Nächte ohne meine Kinder. Dabei haben die Kinder ja einen Vater, der sich wunderbar um sie kümmern kann. Aber sie steckt total eben in ihrer Rolle und in dem, was ihr mitgegeben wurde, was eine Mutter tut und was nicht. Und eine Mutter tut das nicht. Eine Mutter fährt nicht alleine irgendwo hin. Eine Mutter fährt nicht alleine in den Urlaub. Eine Mutter hat nicht alleine irgendwie eine gute Zeit, sondern eine Mutter, die opfert sich auf. Und das fängt eher am Kleinen an. Was erlaube ich mir? Erlaube ich mir eine Pause? Erlaube ich mir ein Schaumbad? Erlaube ich mir eine gute Zeit? Oder hier im Süddeutschland würde man sagen, man sieht so richtig abgeschafft aus. Ja, das ist ein Prädikat hier gewesen, dass man richtig fertig aussieht. Und da kenne ich eine lustige Geschichte, die erzähle ich euch noch. Wir waren mal in einem Hotel, da war eine Kosmetikerin aus Stuttgart, hat die Wirtin erzählt, die waren hier oft und da hat sie gesagt, ja, die Geschäfte laufen ganz schwer, weil also wir sprechen hier von vor 30 Jahren, die Frauen, die gehen nicht so gerne zur Kosmetikerin, die wollen abgeschafft ausschauen, die wollen richtig, die wollen, dass man ihnen ansieht, dass sie richtig schwer schuften und arbeiten und Dinge tun und sich aufopfern und Waschlappen bügeln und Unterhosen und keine Ahnung, was man so für total sinnvolle Dinge tun kann. Und das fand ich doch ziemlich lustig. Also was erlauben wir Frauen? Und ja, wenn dann das Unbehagen kommt bei Frauen, die Kinder verlassen, da kann man ganz schön weitergraben. Was erlauben wir noch nicht? Also was ist eine gute Mutter? Was ist eine schlechte Mutter? Das ist schon echt ein weites Feld und ich habe da viel, viel nachgedacht, obwohl ich trotzdem irgendwie dachte, es ist mehr historische Geschichten in dem Buch und weniger persönliches Erleben. Am Ende war der Mix gut, weil es dadurch sehr leicht lesbar war und snackable, wie man so schön sagt, sich so weggelesen hat. Aber ich hätte noch mehr so juicy Stories mir gewünscht, irgendwie krasse Frauen, die krasse Sachen gemacht haben, wobei sie die eben jetzt auch sehr gut rausgearbeitet hat, wie ich finde. Wem würdet ihr das Buch empfehlen? Wer sollte das Buch lesen? Für wen ist das Buch vielleicht überhaupt nichts? Es gab ja auch bei uns im Buchclub ein paar, die gesagt haben, ey, das spricht mich überhaupt nicht an. Vielleicht eben auch aus so einem inneren Reflex heraus, dass man sagt, das ist ja was, was, das hat da mit mir überhaupt gar nichts zu tun. Niemals in meinem Leben würde ich meine Kinder verlassen. Was für eine Frau tut so etwas? Wie gesagt, bei so einem Reflex werde ich ja immer bei mir selbst misstrauisch und denke, oha, was steckt denn da wieder drin vom Patriarchat in dir, dass du da nicht irgendwie locker, großzügig drüber lesen kannst und dich fragst, was da kaputt ist. Aber ich glaube, das ist ein Buch, was doch wirklich schön zum Nachdenken anregt, so über eigene Rollen und Geschlechterklischees, die man im Kopf hat. Oder wie seht ihr das?
Genau, ich denke auch, dass gerade die Menschen, die sagen, nein, ist eigentlich gar nichts für mich, weil ich das nicht nachvollziehen kann, die sollten es lesen, weil sie dann eventuell so einen Aha-Moment hätten, den ich auch hatte, dass man dann eben versteht, wieso Mütter eventuell gehen und wieso wir selber so negativ darüber denken und wir kommen dann dazu, uns selber zu hinterfragen, warum wir so denken. Und genau deswegen sollten alle die, die sagen, nein, nein, ist nichts für mich, die sollten das Buch lesen.
Ja, so sehe ich es auch. Ich glaube,
Und wie immer alle Männer.
ja,
Genau,
alle
wir geben
Männer.
die Hoffnung nicht auf.
Das stimmt. Wobei, ich habe ja Hoffnung, der Titel könnte reißerisch genug sein und er ist nicht komplett rosa, wie ansonsten die feministische Literatur ja gerne mal viel in rosa-lila gehalten ist und pink. Hier ist nur unten so eine fliederfarbene Banderole und da steht auch das Buch, von dem sie nicht wussten, dass sie es unbedingt brauchen. Ich habe es verschlungen. So, hier steht doch die Empfehlung schon drauf. Sie schreibt, die Autorin hat noch ein gutes Zitat, das will ich euch nicht vorenthalten. Das fand ich doch sehr gut auch. Ich habe die Vermutung, dass viele der Mütter in diesem Buch das Unmögliche versucht haben, Kinder zu bekommen, ohne Mutter zu werden. Für mich ist diese unrealistische Sehnsucht die verständlichste von allen. Das hat mich doch sehr berührt. Und ich glaube, das fasst das Buch ganz gut zusammen, dass das, was man am Anfang für unverständlich empfindet, wenn man das Buch gelesen hat, kann man diese Sehnsucht verstehen. Also mir zumindest ging es so. Manchmal hat man die vielleicht im Geheimen und im Kleinen. Ich hatte die schon in der Schwangerschaft, in der allerersten, wo ich dachte, Leute, 40 Wochen, ich möchte jetzt einfach mal einen Abend diesen Bauch abschnallen, einen Gin Tonic trinken und dann mache ich gern weiter bis zum Schluss. Aber ich brauche jetzt mal eine Pause. Und ganz ehrlich, der Reflex ist immer noch da. Ich würde jetzt gerne mal ganz kurz und dann mache ich gern weiter, aber einmal ganz kurz eine Pause, mal kurz nicht, einfach ni nicht das machen müssen. Mal so richtig mich rausziehen, auch nur kurz. Und dann mache ich gern weiter. Oder wie man so schön sagt, Distance makes the heart grow fonder. Eine kleine Pause. Naja, ich gönne und wünsche allen die Pausen, die sie brauchen. Und habe jetzt sehr viel mehr Toleranz und Offenheit für alle Wünsche und Bedürfnisse Pausen zu haben. Möchte noch jemand letzte Worte zu diesem Buch sagen? Ansonsten wären das die letzten Worte für diesen Buchclub heute. In kleiner exklusiver Runde mit vielen, die lieber zugehört haben. Mit einer sehr monologisierenden Christina, die sehr, sehr viel erzählt hat. Aber vielleicht habt ihr mir trotzdem ganz gerne zugehört. Ich danke euch sehr und freue mich schon auf den nächsten Buchclub. Vielleicht haben wir da wieder mehr zu besprechen, denn wir lesen jetzt gerade Gewinnerin des Preises der Leipziger Buchmesse. Wieder ein, oh was, schon wieder eine Frau? Wir gründen erstmal einen Verlag nur für Männer. Das war, was die Welt braucht. Wir lesen gerade Christine Bilkau, Halbinsel. Ich habe es schon gelesen und ich freue mich jetzt schon auf den Austausch im nächsten Buchclub mit euch. Liebe Grüße auch an alle, die nur im Chat kommentiert haben, die nur zugehört haben, weil sie nebenher noch Care-Verantwortung haben, zum Beispiel oder unterwegs sind. Und bis zum nächsten Mal. Das war der Podcast Die Leserinnen. Redaktion und Moderation Christina Häusler. Produktion Christina Häusler. Musik Bernie Meyer. Danke fürs Zuhören.